ARD.
HR Info. Das war das Thema heute Morgen.
Beziehungsstatus kompliziert. Das deutsch-französische Verhältnis.
Heute ist der deutsch-französische Tag. Hintergrund ist der Élysée-Vertrag, unterzeichnet von de Gaulle und Adenauer 1963 am 22. Januar. Das ist sozusagen der Grundstein für die Freundschaft zwischen Deutschland und Frankreich. Und dieser heutige Tag stellt eben genau das in den Mittelpunkt und will auch die Jugend beider Länder mehr miteinander vertraut machen. Und das ist die Frage im Jahr 2025. Wie nahe stehen sich Deutsche und Franzosen, besonders die jungen Menschen eigentlich gerade? Tobias Bütow ist Generalsekretär des Deutsch-Französischen Jugendwerks. Ich habe mit ihm gesprochen und ihn gefragt. Dieses Jugendwerk vernetzt seit über 60 Jahren junge Leute aus beiden Ländern. Will sie einander näher bringen? Sind junge Deutsche und junge Franzosen tatsächlich so unterschiedlich?
Also jeder Mensch ist einzigartig. Und tatsächlich sind die Unterschiede zwischen Deutschland und Frankreich doch ziemlich besonders in der Politik, in der Kultur, in der Bildung, das Schulsystem. Und das prägt natürlich junge Menschen. Aber viel wichtiger, nach 1945, nach dem Zweiten Weltkrieg, verheerend für ganz Europa, aber auch der Tiefpunkt in der deutsch-französischen Geschichte. Nach dem Zweiten Weltkrieg war klar, es muss eine neue, junge Generation geben, die zusammenlebt, zusammen Erfahrungen macht, die in die Schuhe des anderen schlüpft, die einander kennenlernt, die sich ineinander verliebt, die miteinander Projekte entwickelt. Und diese Bedeutung hat in Zeiten von Krieg vor den Toren der Europäischen Union nicht nachgelassen.
Das mit dem Verlieben verstehe ich gut. Habe ich in meiner eigenen Familie, meine Schwester lebt in Südfrankreich, ist mit einem Franzosen verheiratet. Haben Sie noch andere Beispiele, was das Zusammenbringen auf gesellschaftlicher Ebene sein kann?
Sehen Sie, Jugendaustausch ist, und wir haben als deutsch-französisches Jugendwerk tatsächlich ein sehr reiches, diverses Angebot für junge Menschen zwischen 3 und 35 Jahren. Also es ist letztlich für jeden jungen Menschen in Deutschland und Frankreich etwas dabei. Jugendaustausch ist eine Erfahrung, die biografieprägend ist. Beispielsweise 75% junger Menschen in Deutschland und Frankreich, die ein mehrwöchiges Praktikum im Partnerland machen, bezeichnen dies als eine lebensprägende Erfahrung. Mhm. Das wissen wir natürlich auch alle aus unseren privaten, aus unseren familiären Kontexten. Und das ist etwas, was tatsächlich junge Menschen auch dazu befähigt, sich selbst zu erfahren, Selbstwirksamkeit zu erleben und auch selbstbewusster ihren eigenen Weg durchs Leben zu gehen. Und das ist eben auch unsere Aufgabe, nicht nur die Zukunft der deutsch-französischen Zusammenarbeit vorzubereiten, sondern tatsächlich an der Seite junger Menschen zu stehen, die gerade auch nach der Pandemie eben auch diesen Schritt ins andere Land brauchen.
Was spiegeln Ihnen denn junge Menschen, die diesen Schritt ins andere Land gemacht haben? Wo gibt es besondere Unterschiede zwischen Deutschen und Franzosen? Zum Beispiel, ich nehme an, in der Arbeitskultur, vielleicht auch in der Kommunikation, im Ausgehen. Wo ist es?
Vielleicht hier interessanter, was ist das, was junge Menschen zwischen Deutschland und Frankreich auch eint und was ihnen gemeinsam ist. Es gibt viele verschiedene Jugenden in Deutschland und Frankreich. Und junge Menschen blicken ganz oft durch, das hat unsere Studie Zurück in die Zukunft gezeigt, die wir anlässlich 60 Jahre Élysée-Jubiläum veröffentlicht haben. Junge Menschen sind sehr stark geprägt durch ihre sozioökonomische Positionierung, also das Elternhaus, aus dem sie stammen, die Einkommensverhältnisse, ob es einen Migrationshintergrund gibt und so weiter und so weiter, wie sie auf das Deutsch-Französische und damit auch auf Europa blicken. Und 2/3 junger Menschen in Deutschland wie in Frankreich blicken düster auf die gesellschaftliche Zukunft. Mhm. Sorge Nummer 1 ist entweder Krieg, in Deutschland etwas mehr, weil wir sind näher an der Ukraine dran. Aber vor allen Dingen 2/3 jeweils in beiden Ländern ist es auch die Angst vor Klimawandel. Und das, glaube ich, sollte uns alle auch zum Nachdenken bringen. Wie können wir jungen Menschen etwas mehr Zukunftsvertrauen geben?
Wie sehr spielt Politik da eine Rolle? Also sowohl in Frankreich als auch bei uns gewinnen ja populistische Strömungen immer mehr an Bedeutung. In Frankreich ist es der Rassemblement rund um Marine Le Pen, bei uns ist es die AfD. Kann man mit Jugendbegegnungen die Demokratie auch stärken?
Jugendbegegnungen sind, wie wir sagen, die beste Prävention gegen Nationalismus, Rassismus oder Antisemitismus. Das zeigen seit Jahren und Jahrzehnten erziehungswissenschaftliche Studien. Darum im Übrigen ist das deutsch-französische Jugendwerk auch in den letzten Jahren wesentlich stärker aktiver geworden in Ostdeutschland. Wir sind mittlerweile inklusive Berlin bei 17% der deutsch-deutschen Teilnehmenden, die aus Ostdeutschland, aus den 5 Ostbundesländern kommen. Das ist gut. Allerdings, wir sehen auch tatsächlich in vielen verschiedenen Milieus in Deutschland, wie hier in Frankreich den Bedarf, mehr junge Menschen in Austausch zu bringen und tatsächlich auch jedem jungen Menschen diese Möglichkeit zu geben, beispielsweise Azubis, denn das Franco-Allemand und damit die einzigartige Chance, Europa mitzuerleben, sollte für jeden jungen Menschen ein Angebot sein.
Wir feiern jetzt über 60 Jahre deutsch-französische Freundschaft, Herr Bütow. Gucken wir mal kurz nach vorne. Wie sieht die Zukunft dieser Freundschaft aus, sagen wir, in 20, 30 Jahren?
Naja, hoffentlich sind wir in Deutschland und Frankreich weiter auf dem Weg, dass wir das europäische Integrationsprojekt stärken und fördern. Es ist ja in den letzten Jahren wirklich viel passiert, sind wichtige Entscheidungen getroffen worden, jetzt auch im Nachgang des Vertrags von Aachen 2019. Beispielsweise bei uns im deutsch-französischen Jugendwerk. Wir dürfen den deutsch-französischen Bürgerfonds umsetzen, der Städtepartnerschaften und Bürgerinitiativen unterstützt. Aber wenn wir zurückblicken, müssen wir vor allen Dingen eigentlich es wieder geschafft haben, wie auch in den vergangenen 60 Jahren, dass die Zivilgesellschaft miteinander eng zusammenarbeitet. Und das ist auch sicherlich ein Auftrag an die nächste Bundesregierung. Man muss viele dicke Bretter bohren. Und ja, das Budget ist eng und knapp, aber junge Menschen brauchen mehr Unterstützung.
Ja, wie steht es um dieses deutsch-französische Verhältnis? Das fragen wir heute zum Deutsch-Französischen Tag, dem 22. Januar. 1963, an eben diesem 22. Januar, ist diese Beziehung ja mit dem Élysée-Vertrag besiegelt worden. Er sollte die Feindschaft beider Länder in Freundschaft umwandeln. Und heute pflegen Städte und Kommunen diese deutsch-französische Freundschaft durch Städtepartnerschaften. Allein in Hessen gibt es fast 300 offizielle Kontakte nach Frankreich. Wie wichtig sind diese heute noch? Dieser Frage ist unsere Reporterin Nina Michalk nachgegangen.
Die deutsch-französische Freundschaft wird in Königstein im Taunus wirklich großgeschrieben. Seit 1972 pflegt die Stadt den Kontakt zum malerischen Le Canet an der Côte d'Azur. Einer, der von Anfang an dabei war, ist Wolfgang Riedel. Damals, als die Zugfahrt dorthin noch 18 Stunden dauerte, gab es regelmäßig einen Jugendaustausch, erzählt er.
Das war natürlich ein riesen Gaudi gewesen, ne? Da gab es auch keine Liegenwagen, da haben wir oben in den Gepäcknetzen gelegen und haben geschlafen. Und als wir dann auf die Busse umgestiegen sind, da gab es keine Autobahn nach Frankreich runter, sind wir stundenlang Landstraße gefahren und voller Vorfreude sind wir da unten angekommen und wurden wie jetzt auch noch unglaublich liebevoll empfangen und es sind richtige Freundschaften entstanden, richtige tiefe Freundschaften.
Einfach war es trotzdem nicht, sagt Riedel. Viele Erwachsene, die den Krieg erlebt hatten, waren skeptisch. Andere wiederum haben die Versöhnung gesucht.
Die Frau vom Bürgermeister Ducrot hieß der damals, die wurde von der Gestapo gefoltert. Und die hat uns damals ihre Arme gezeigt, was für Verletzungen die von der Gestapo bekommen hat. Und für uns Jugendliche war das zutiefst beeindruckend gewesen, muss man schon sagen, dass gerade so eine Frau, die so gequält wurde, dann auf uns zugekommen ist, ohne Groll, und einfach nur gehofft hat, dass es eine Völkerverständigung gibt zwischen den beiden Städten.
Und es ist gelungen. Die Völkerverständigung hält an. Zu Weihnachten erst waren 50 Canetaner plus Jazzband in Königstein. Ständig organisiert der Förderkreis Veranstaltungen vom Wein übers Lavendelfest bis zur traditionellen deutsch-französischen Wanderwoche. Gemeinsame Werte sind dabei wichtiger als die Sprache, sagt Alexander Hees, der erste Vorsitzende.
Wir haben so viele Mitglieder, die der französischen Sprache nicht mächtig sind und auch auf der französischen Seite gibt es Menschen, die kein Deutsch sprechen. Es gibt immer Wege, wie man sich miteinander verständigen kann. Also wir haben keine Sprachbarrieren. Wir haben genügend, die Französisch sprechen. Wir helfen übersetzen, wenn wir Besuche haben oder Austausche. Es ist die Herzlichkeit, die zählt. Unsere Mitglieder lassen auch die Herzen sprechen.
Meine Damen und Herren, liebe Freunde der deutsch-französischen Beziehungen, Mesdames et Messieurs, chers amis des relations franco-allemandes et du partenariat Francfort-Lyon.
Ortswechsel nach Frankfurt. Zur Begrüßung in einem virtuellen Kick-off-Meeting der Jugendbegegnung Frankfurt-Lyon. Thema: die nachhaltige Stadt. Metropolen haben mit ihren Institutionen nochmal ganz andere Möglichkeiten, Städtepartnerschaften zu pflegen. Seit 1960 ist Frankfurt mit Lyon verschwistert. Beide Seiten organisieren Jugendbegegnungen zu wissenschaftlichen Themen, treffen sich mit dem französischen Jugendparlament oder fördern, wie andere Städte auch, Sportvereine und Schüleraustausche, erzählt Eileen O'Sullivan, Dezernentin für Internationales.
Ich glaube, Städtepartnerschaften werden oft unterschätzt. Aber wenn man mal beispielsweise mit Kindern oder Jugendlichen spricht, die einen Schüleraustausch hatten, wenn man da mal erlebt, was die Menschen da mitmachen und mitnehmen an Erfahrungen, dann glaube ich, prägt das das eigene Bewusstsein für die Freiheit, die wir in der EU haben, ganz, ganz stark und das eigene Bewusstsein dafür, wie unterschiedlich die Länder sind, die Kulturen, aber wie gleich wir doch als Menschen sind. Und das ist extrem wichtig, finde ich.
Selbstverständlich sind Städtepartnerschaften allerdings nicht. Manch ein Freundeskreis findet keinen Nachwuchs mehr. Deshalb müssen gerade Jugendliche eingebunden werden. Die neue Bürgermeisterin aus Königstein, Beatrice Schenk-Motzko, hat sich das auf die deutsch-französische Fahne geschrieben.
Wenn wir heute nach Europa blicken, finde ich, ist es noch mal umso wichtiger, solche Partnerschaften zu führen und sie auch wirklich mit Leben zu füllen. Denn wir brauchen nicht weit in die Nachbarländer hineinschauen und sehen, welche Herausforderungen wir gerade in Europa zu bewältigen haben. Und deshalb setze ich auch als Bürgermeisterin alles daran, dass wir diese Partnerschaften weiterhin mit Leben füllen können und auch die Partnerschaften pflegen.
HR Info, das Thema. Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD Audiothek.
Dass aus Franzosen und Deutschen Freunde werden könnten, das war lange Zeit undenkbar. Zu tief war der Hass und die Verbitterung nach dem Zweiten Weltkrieg. Seit nunmehr 62 Jahren ist es anders. Damals, am 22. Januar 1963, unterzeichneten de Gaulle und Adenauer den Élysée-Vertrag, das Fundament für eine gewachsene Freundschaft. Und deswegen begehen wir an diesem Tag eben den Deutsch-Französischen Tag. Denn eine gute Freundschaft mit den Nachbarn zu haben, ist das eine. Das andere sind aber auch gute politische Beziehungen. Ronja Kempinen ist Expertin für Frankreich und europäische Sicherheitspolitik bei der Berliner Stiftung Wissenschaft und Politik. Und ich habe sie gefragt, wie würden Sie die Bedeutung der deutsch-französischen Beziehungen für Europa heute beschreiben?
Heute würde ich auch sagen, wie Sie es gesagt haben im Einführungstext, der Beziehungsstatus ist kompliziert. Der Motor schwächelt derzeit. Das darf aber, glaube ich, nicht den Blick auf die historischen Leistungen des deutsch-französischen Tandems oder Paares, wie wir es so oft nennen, verstellen. Denn ohne das deutsch-französische Paar wäre der Einigungsprozess in Europa, wäre die Europäische Union, wie wir sie heute kennen, nicht zustande gekommen.
Und wir gehen natürlich immer noch davon fest aus, dass diese Partnerschaft stabil ist. Aber dieser stotternde Motor, warum ist das so? Wo hakt's denn?
Es hakt immer an sehr unterschiedlichen Stellen. Beide Länder, wie Sie es gesagt haben, haben natürlich ganz unterschiedliche Kulturen, Traditionen. Frankreich sieht sich als Weltmacht noch immer. Es verfügt über Nuklearwaffen, hat einen ständigen Sitz im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen und versteht sich daher insbesondere in der Außen- und Sicherheitspolitik führend. Es hat mit großem Argwohn auf die von Olaf Scholz proklamierte Zeitenwende reagiert. Sieht sich hier von Deutschland sozusagen auf seinem Paradefeld herausgefordert. Gleichzeitig müssen wir sehen, heute beide Länder stecken in politischen Krisen. Mhm. Frankreichs Präsident Macron ist stark angezählt, seit er im Sommer des vergangenen Jahres die Nationalversammlung, also das französische Parlament, vorfristig aufgelöst hat. Und in Deutschland stehen wir vor Neuwahlen. Auch das hindert natürlich im Moment eine enge, vor allem vorausschauende Zusammenarbeit.
Bleiben wir gerade mal bei diesem Thema. In Frankreich und in Deutschland haben natürlich auch, ja, ich sag's mal vorsichtig, populistische Strömungen an Bedeutung gewonnen. Also da haben wir den Rassemblement in Frankreich, die AfD bei uns. Glauben Sie, dass die deutsch-französische Partnerschaft auch unter dem Druck von Populisten leidet bzw. hoffentlich Bestand hat?
Ich hoffe, dass sie Bestand hat. Genau, fangen wir mal mit dem Positiven an, denn da hat der Élysée-Vertrag sehr, sehr schlau sozusagen eine Passage eingeführt. Und in dieser Passage werden beide Länder zu regelmäßigen Konsultationen verpflichtet. Das bedeutet, dass sie sich auch in schwierigen Zeiten treffen müssen, um auch tatsächlich Differenzen, die möglicherweise bestehen, zu besprechen, wenn sie sie auch nicht ausräumen können, aber doch zumindest immer im Kontakt zu bleiben. Es ist also ein großes Schutzschild. Aber in der Tat, wir sehen es zumindest in Frankreich, der Rassemblement National von Marine Le Pen hat ja sehr antideutsche Parolen, will die Beziehungen zu Deutschland doch zumindest auf ein Minimum herunterfahren und viele Errungenschaften der Vergangenheit einfrieren. Und Marine Le Pen hat großen Einfluss auf die französische Politik. Ihre Partei ist die größte Oppositionspartei im französischen Parlament. Und das wirkt natürlich auch auf die Politik. Wir dürfen aber nicht vergessen, die deutsch-französische Freundschaft besteht nicht nur auf der politischen Ebene. Ja. Wir haben ganz viele Städtepartnerschaften, Vereine, die kooperieren. Also wir haben eine mittlerweile über die letzten 60 Jahre gewachsene, enge zivilgesellschaftliche Verankerung dieser Beziehungen, die auch dazu beitragen wird, so meine große Hoffnung, die Beziehung auch über möglicherweise schwierige Zeiten hinwegzutragen.
Frau Kempin, noch eine letzte Frage mit der Bitte um eine kurze Antwort. Die schwierigen Zeiten, die Sie erwähnt haben, in denen befinden wir uns gerade. Wir haben seit Montag US-Präsident Donald Trump zurück im Weißen Haus. Welche Rolle spielt das für die deutsch-französischen Beziehungen?
Aus meiner Sicht ist der deutsch-französische Motor jetzt stärker gefragt denn je, denn Europa braucht Antworten auf Trump und die beiden größten Volkswirtschaften in der Europäischen Union sind gefordert, diese sowohl wirtschaftspolitisch als auch sicherheits- und verteidigungspolitisch mit Blick auf die Ukraine zu geben.
Die deutsch-französische Freundschaft ist ja eine, die eine lange und schwierige Geschichte hat. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs war das alles anders als eine ausgemachte Sache, dass aus ehemaligen Feinden tatsächlich Freunde werden könnten. Erst 1963, und zwar am 22. Januar, unterzeichneten dann Präsident de Gaulle und Bundeskanzler Adenauer den Élysée-Vertrag, der ja den Grundstein für die neue Freundschaft gelegt hat. Ja, und jetzt, wie steht's um diese Freundschaft 62 Jahre später? Wie schauen die Franzosen auf uns, die wir in gut einem Monat vorgezogene Bundestagswahlen haben? Das Bild vom politischen Musterknaben, der Koalitionen bilden und Kompromisse eingehen kann, hat ja gehörig gebröckelt. Julia Borutta aus Paris.
Die Krise in Deutschland beschäftigt die meisten Französinnen und Franzosen kaum. Man hat genug eigene Probleme. Galoppierende Staatsverschuldung, Regierungsstürze im Dreimonatstakt. Dass Deutschlands Koalition krachend gescheitert ist und die Wirtschaft wankt, ist kein großes Thema in den Medien oder am Mittagstisch. Eine neue Umfrage der deutschen Botschaft in Paris belege das, erklärt Politologe Paul Maurice.
Et c'est ce qui reste très important, c'est cette image positive de l'économie allemande.
Trotz der großen Probleme der deutschen Industrie haben die Franzosen weiterhin eine sehr positive Vorstellung von der deutschen Wirtschaft.
Zwar ist dieses positive Image teils damit zu erklären, dass die Menschen einfach nicht genug über die deutsche Aktualität informiert sind, doch auch unter denjenigen, die sich von Berufswegen intensiv mit dem Nachbarn befassen, ist das Vertrauen in die deutsche Handlungs- und Kooperationsfähigkeit ungebrochen, stellt Patrick Brandmeier fest. Er ist der Chef der deutschen Außenhandelskammer in Paris. Die letzten Jahre mit der Ampel seien trotz Koalitionsknatsches
erwartbar verlaufen. Man kann also durchaus feststellen, ja, gerade jetzt auch im Verwaltungsbereich oder auf der zweiten politischen Ebene haben wir eine wirkliche Kontinuität.
Auf Kontinuität setzen die Akteure auch in Zukunft. Es gäbe in Frankreich die weit verbreitete Überzeugung, dass Deutschland schnell aus der aktuellen Phase der Ungewissheit herauskomme, erklärt Brandmeier. Man habe die Erfahrung gemacht,
dass, wenn wir dann gewählt haben, wir es auch wieder schaffen werden, eine Koalition zu bilden. Also da ist auch die Wahrnehmung die, hier in Frankreich, dass es wahrscheinlich auf eine Regierung unter christdemokratischer Führung hinauslaufen wird, die aber dann auch wieder einen Partner braucht, vielleicht auch zwei. Aber da ist, glaube ich, schon auch ein Stück weit die Zuversicht der französischen Partner da, zu sagen, das werden die Deutschen auch wieder hinkriegen.
Auch Politologe Paul Maurice glaubt, dass es auf eine Koalition unter Friedrich Merz hinauslaufen wird.
Auf französischer Seite setzt man große Hoffnungen in das Wahlergebnis in Deutschland. In Teilen der Politik und der Wirtschaft wird Friedrich Merz als frankophil angesehen, frankophiler als Bundeskanzler Scholz. Und man sieht in den stabilen Umfragewerten der CDU eine politische Stabilität, während überall in Europa der Populismus um sich greift.
Das sehen nicht alle so optimistisch. Studierende an der Politikhochschule Sciences Po in Paris stellen sich viele Fragen zum Erstarken der AfD in Deutschland.
Ich bin mir nicht so sicher, dass es jetzt, wo die AfD so rasant aufsteigt, eine wirklich stabile Koalition geben kann. Es wird eine große Aufgabe der traditionellen Parteien sein, die AfD zu integrieren. Aber Stabilität wird das in Zukunft nicht bringen.
Wenn die AfD so steigt in den Umfragen, muss man sich vor allem fragen, warum sie so viel Erfolg hat. Warum wählen die Menschen diese Partei? Gerade wenn man die Geschichte Deutschlands bedenkt.
Ich finde den Aufstieg der extremen Rechten in Deutschland sehr besorgniserregend. Vor allem mit der Unterstützung von Elon Musk.
Wenn die AfD viele Sitze bekommt, kommt, wird das die Bildung von Koalitionen nur noch schwieriger machen, weil der Teil schrumpft, mit dem man Bündnisse schmieden könnte. Irgendwann werden die Parteien nur noch sehr schwammige Programme vorlegen, um sich alles offen zu halten.
Was bedeutet also der Aufstieg der AfD für Frankreich? Man habe da ja so seine Erfahrungen, stellt Politologe Paul Maurice nüchtern fest.
Ça inquiète. L'Allemagne se normalise, j'allais dire malheureusement, puisque elle se rapproche des autres pays européens.
Das Erstarken der AfD bereite Sorgen, aber im Grunde sei dies einfach ein Normalisierungsprozess. Deutschland gleiche sich mehr und mehr den anderen europäischen Ländern an. Allen voran dem engen Partner Frankreich. Denn hier stellt der rechtsradikale Rassemblement National bereits die mit Abstand stärkste Oppositionsfraktion.
Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD-Audiothek.